Ich verstehe das Leben manchmal nicht. Das letzte Spiel von Deutschland, ich meine, die EM war ja schon sowieso nicht so das, was man so, EM, WM, ich komme gerade durcheinander, was es so sein sollte. Aber dann fuhr ein Bekannter von mir auf seinem Motorrad nach Hause, Rudi, Ende 20. Und es waren nur Sekunden, als das Auto direkt vor ihm vorfuhr, weil es einem anderen Auto ausweichen wollte und er auf seinem Motorrad überhaupt keine Chance hatte, überhaupt auch noch zu bremsen. Er überlebte den Zusammenstoß, flog mehrere hundert Meter weit, eine Unterschenkel war sofort abgerissen. Er hat den Zusammenstoß überlebt, kam in ein Klinikum und kämpfte 3 Wochen lang, bis der Herr ihn sagte, deine Tage sind gezählt. Ich verstehe Gott manchmal nicht. Sein jüngstes Kind ist gerade 6 Monate alt, verheiratet, 3 Kinder. Ich verstehe das Leben manchmal nicht. Das sind Momente wie diese, wo dann auch manches Mal einfach einem Tränen in den Augen stehen und es einfach auch wenig Worte gibt, die man sagen kann. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich in einer Gemeindearbeit in Paderborn stehe und wir sind eine durchschnittlich junge Gemeinde. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil sich das einfach aktuell so entwickelt. Und vor kurzem habe ich bei uns in der Gemeinde, einfach die letzten 5 Sonntage haben wir mit Hiob verbracht, weil ich das Leben manchmal nicht verstehe. Und weil ich manchmal Gottes Perspektive aufs Neue brauche, um auch diese Dinge zu verstehen, die eigentlich nicht zu verstehen sind. Wir haben uns mit Hiob auseinandergesetzt und einer der ersten Gedanken, und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen, in den Bibeltext auch von Hiob Kapitel 1, das ist einfach auch ein neues Bewusstsein dafür, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die wir nicht sehen. Und dass wir so vieles auch nicht verstehen und auch gar nicht verstehen können, weil das Leben so viel mehr beinhaltet, was wir gar nicht sehen. Hiob Kapitel 1. Ich möchte gerne gleich die ersten 12 Verse lesen. Wer die Bibel mit hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Und wir gewinnen Einblicke in eine unsichtbare Welt. Hiob Kapitel 1, ich lese von Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle im Osten, die im Osten wohnten. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Wir sehen nicht alles, was wirklich ist. Wir sehen nicht alles, was wirklich ist. Hiob erlebt etwas in seinem Leben, was in den Kapiteln nach dem passiert, was ich hier vorgelesen habe. Und es wird an keiner Stelle ersichtlich, dass Hiob jemals einen Einblick bekommen hat, dass Satan und Gott sich getroffen haben. Es wird uns nirgendwo deutlich aufgezeigt. Wir haben das Buch Hiob 42 Kapitel lang. Wir haben eine Einleitung in das Buch Hiob in einer Erzählform Prosa. Wir haben einen Abschluss von Hiob auch in Prosa, Erzählform. Und mittendrin Poesie, wunderschöne Poesie. Im Deutschen nicht unbedingt so wunderschön, weil es einfach vieles auch verloren geht, wenn man den hebräischen Text übersetzt. Aber ein Text von einer Qualität, von einer Schönheit, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und sagen, auch heute noch, mit die schönste Literatur, die es so geben kann. Aber am Anfang eine Einleitung, die einen Einblick gibt in die Umstände. Am Ende ein Abschluss, der nochmal einen Einblick gibt, ja, wie ging das Ganze denn aus? Und mittendrin ein Ringen von Hiob mit Gott und mit seinen Freunden. Aber eines steht am Anfang, dass es mehr zu sagen gibt zu der Geschichte, als Hiob offensichtlich weiß. Denn alles, was Hiob nachher am Ringen ist, am Fragen ist mit Gott, deutet auch ganz klar darauf hin, dass er nicht den Einstieg kennt. Die Begegnung Gottes mit Satan im Himmel. Ein Text, der uns darauf hinweist, die ersten 5 Verse, wo einfach deutlich gemacht wird, Hiob ist jemand, der Gott fürchtet, der mit Gott lebt. Wir könnten auch einfach sagen, der fromm ist. Glaube und Leben gehören zusammen. Ich liebe dieses Wort fromm. Irgendwie ist das so ein Wort zumindest bei uns, das eigentlich eher weniger verwendet wird mittlerweile. Zumindest ja, aber in meinem Umfeld. Und ich habe irgendwie angefangen, nochmal neu über dieses Wort fromm nachzudenken und irgendwie mag ich das. Fromm, jemand, der aus einer Glaubensüberzeugung heraus anders lebt. Ich mag das. Ich finde das gut. Wir sollten als fromme Menschen tituliert werden, als Christen. Weil unser Glauben unser Alltag prägt. Das ist, was Hiob ausgemacht hat. Hiob ist jemand, der ein reicher Mann ist, der in Uz wohnt, nicht Israel. Ganz interessant beim Buch Hiob, dass wir einen Einblick bekommen in eine biblische Person, der mit dem Volk Israel nichts zu tun hat. Uz ist Edom, also gehört nicht zum Volk Gottes. Hiob ist ein Name, der noch nicht mal hebräisch ist, den man noch nicht mal genau zuordnen kann, was er genau bedeutet. Die eheste Annahme ist, dass es Elend, Leid bedeutet. Hiob, jemand, der weit gereist ist, der viel Lebenserfahrung hatte, wenn man sich einfach das gesamte Buch anschaut, worüber er spricht, alles über Sternenkunde und so weiter. Er ist in der Natur zu Hause, er kennt sich aus. Hiob, aber der im Kern Gott fürchtet. Und das ist, worum es am Anfang geht. Hiob opferte immer wieder, wenn seine Kinder gefeiert haben. Und so tat Hiob alle Zeit, endet Vers 5, aus einer Liebe und Ehrfurcht zu Gott. Und es ist genau diese Ehrfurcht vor Gott, die Satan auf den Plan bringt. Hiob erlebt mit ein Tal der Tränen, weil etwas passiert ist, was er gar nicht sieht. Satan und Gott begegnen sich. Wir haben im Hebräerbrief im Neuen Testament eine Aussage, die ich immer wieder spannend finde, weil ich auch zum Teil gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Hebräer 13, Vers 2, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also die Haltung oder die Vorstellung, dass ich Menschen bei mir zu Hause hatte, die Engel Gottes sind. Die Bibel ist voll davon, dass wir Aussagen haben, dass es eine Welt gibt, die wir nicht sehen, die aber Wirklichkeit ist und mit der wir auch in unserem Leben manches Mal konfrontiert sind, ohne dass wir es auch merken, ohne dass wir es wissen. Und ohne dass es auch unbedingt notwendig ist, dass wir Einblicke in diese Welt brauchen. Was uns aber die Bibel deutlich macht, ist gerade bei Hiob, es gibt diese unsichtbare Welt um uns herum, die einen Einfluss auf unsere Welt hat. Und wenn du und ich manches Mal Situationen im Leben erleben, die wir auch nicht ganz einordnen können, dann gibt es auch immer so einen gewissen Faktor X, den wir einfach gar nicht beurteilen können. Und warum Schweigen sehr oft die bessere Antwort ist. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich Mose, der aus einem brennenden Dornbusch eine Stimme hört. Dornbüsche reden nicht zu mir. In der Bibel reden Dornbüsche, weil Gott sich Mose offenbart in dem Dornbusch. Saul ruft den toten Samuel. Also das ist nicht nur, dass wir in der Bibel Einblicke in eine unsichtbare Welt finden, wo Gott sich offenbart, sondern auch so sehr schwierige oder interessante, manchmal auch ungemütliche Gedanken wie Saul, der den toten Samuel ruft. Wir haben Simsons Geburt, die von Engel angekündigt wird. Wir haben Israel, die im Tempel die Herrlichkeit Gottes einziehen sehen und wieder abziehen sehen. Sie sehen es, wie eine Wolke kommt, den Tempel erfüllt und wie diese Wolke auch wieder geht. Wir haben Schadrach, Meshach und Abednego, Nebukadnezar und der ganze Königshof, die Engel sehen im Feuerofen. Es ist nicht nur Schadrach, Meshach und Abednego im Buch Daniel, sondern auch Nebukadnezar und der ganze Königshof. Wir haben Elisabeth und Zacharias, denen Johannes angekündigt wird. Wir haben Josef und Maria, denen Jesus angekündigt wird. Es gibt eine Welt, die wir nicht sehen, und wir sehen nicht alles, was wirklich ist. Dieses Thema Leid, man fragt sich vielleicht, warum steht ein 34-Jähriger und redet über Leid? Begleitet mich seit mehreren Jahren, zum Teil einfach aus biografischen Momenten, weil mein Vater einen schweren Arbeitsunfall hatte vor 17 Jahren. Und wenn man so als gerade fast 18-Jähriger, 17-Jähriger seinen Vater im künstlichen Koma sieht, dann wird man aus dem, wie mir das einer meiner Dozenten sagte, aus dem Kindheitsalter rausgerissen und muss auf einmal Erwachsener sein. Wenn man der Erste ist, der ihn nach dem künstlichen Koma sieht und er schweigt einfach, weil er in so einem Delirium ist und den Eindruck hat, wenn ich mit meinem Sohn jetzt rede, wird er umgebracht. Ich wusste das nicht, aber ich wusste nur, mein Vater guckt mich an und er sagt nichts. Und ich konnte das nicht einordnen. Seitdem begleitet mich das Thema mehr. Und immer wieder kehre ich mal dran zurück, weil Personen wie Rudi mich daran erinnern, dass das Leben schneller vorbei sein kann, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Aber als ich meinen Cousin und seine Frau begleitet habe, vor wahrscheinlich vier Jahre ist es jetzt her, muss es her sein, er ist an Krebs erkrankt. Mittlerweile ist er verstorben. Er ist mit 33 gestorben. Er hatte 9 Monate, glaube ich, mit seiner Frau, bevor er die Diagnose Krebs bekam. Beide waren im Münster Medizinstudium, Hirntumor. Und 8 Jahre lang hat er gekämpft. Und dann hat er mal eine gute Zeit gehabt und dann haben sie davon geträumt, dass er ein Studium aufnimmt für Begleitung mit Behinderten, weil er leichte Einschränkungen dann hatte. Aber es ging dann immer auf und ab. Da kam der Moment einfach, dass irgendwann auch klar war, er wird nach Hause geschickt, weil die Ärzte keine Hoffnung mehr haben, nicht mehr wissen, wie sie behandeln sollen. Beides Medizinstudenten, sie in der Zwischenzeit dann auch absolviert. Und er lag oben auf der Intensivstation. Und sie hat unten in der OP gearbeitet, im gleichen Klinikum. Traurig schön. Traurig schön. Und von ihnen habe ich nochmal ganz neu gelernt, in dieser Begleitung bis hin zum Sterbebett, bis zum Grab, bis zur Predigt, als ich meinen Cousin beerdigt habe, dass er in einer tiefen Hoffnung lebte, dass nicht alles sichtbar ist. Und mit welch einem Zeugnis er mir vorgelebt hat, dass das Leben so viel mehr ist, als was man sieht. Und mit welch einer tiefen Vertrauen er durch dieses bis in den Tod gegangen ist. Und wie das ausgestrahlt hat in seine Familie, seine Geschwister. Er hat 4 Geschwister. Und wenn ich das mir so vor Augen habe, dann sind das Momente, die mir deutlich machen, Gott, ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, du bist da. Und manchmal ist das erstmal der erste Punkt, den wir vor Augen behalten müssen. Er ist da. Ich verstehe nicht alles und Gott ist sogar begeistert von Hiob. Gott schwärmt von Hiob. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Hast du gesehen, wie er mit mir lebt? Und dann kommt Satan und sagt, ja, du machst das doch, er lebt nur mit dir, weil du ihn beschützt. Nee, weißt du was, Hiob, taste alles an, aber nicht sein Leben. Hiob, Satan kann nicht alles in deinem und meinem Leben machen, was er will. Gott setzt Satan klare Grenzen. Aber der Punkt ist, Chaos bricht in diese Welt hinein. Chaos macht sich breit. Wir sind den Angriffen Satans ausgesetzt. Und das dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Wenn wir in einer Welt leben, wo wir uns bewusst sind, wir sehen nicht alles, was wirklich ist, dann dürfen wir auch eines nicht aus den Augen verlieren, dass wir den Angriffen Satans ausgesetzt sind. Nichts anderes ist eigentlich Sünde und Satan. Chaos, Durcheinander, Schmerz, Leid. Da ist nichts Gutes bei rumgekommen. Und kommt auch nichts Gutes bei rum, denn das will er gar nicht. Das ist nicht seine Mission, mit der er unterwegs ist. Seine Mission ist, wir lesen es hier, lass mich diesen Mann unter Druck setzen, lass mich ihn krank machen, lass mich ihm alles nehmen, was er hat, und er wird dich fluchen. Ich will Menschen von dir wegziehen, Gott, das ist mein Job, sagt Satan. Und du wirst nur sehen, wenn ich mit denen fertig bin, dass er dich verfluchen wird. Und ich spule mal ein bisschen vor, Gott weiß auf der einen Seite, wer Hiob ist, aber Gott weiß auch am Ende, Hiob hat ihn nicht geflucht. Er ist bei Gott geblieben und hat ihn von Herzen geliebt, hat mit ihm gerungen, hat mit ihm geschimpft, hat mit ihm gemeckert. Und Gott sagt am Ende, es ist mein Knecht Hiob, der rechtschaffen war. Und ihr, liebe Freunde, die ihr mit mir gestritten habt, und die ihr mit Hiob gestritten habt, ihr habt nicht recht von mir geredet. Kapitel 42, Vers 7. Aber all das, was Satan erlebt, was Hiob erlebt, erlebt er, weil Satan unterwegs ist, um Leid und Chaos zu stiften. Es ist nicht Gott, der es macht. Ja, die Spannung bleibt. Satan und Gott treffen sich und Satan bekommt die Erlaubnis, etwas zu tun, was Gott auch ohne Schwierigkeiten verhindern könnte. Und ja, da kommt der Moment, wo ich auch sage, das gefällt mir nicht. Gott, was soll das? Warum erlebt Hiob all das? Warum erleben wir all das? Aber Gott ist mehr an seiner Ehre interessiert, als es mir manchmal lieb ist. Satan stellt die Verehrung Gottes in Frage. Hiob verehrt dich nur, weil du ihn segnest. Gott sagt nein. Vieles in deinem und meinem Leben dreht sich, wird für uns ganz schwierig. Das ist bei mir so, ich glaube, es ist bei uns Menschen so, dass es ganz schwierig wird, weil wir sehr stark im Zentrum des Lebens stehen. Weil wir uns selber ins Zentrum des Lebens rücken. Was meine ich damit? Interessanterweise, wenn ich mit Menschen bei uns in Paderborn, Universitätsstadt, wir haben Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, die auch immer mal wieder dann zum Gottesdienst kommen, Inder, Iraner, das sind jetzt zwei, die ich so gerade vor Augen habe, Syrer natürlich auch jetzt im Rahmen der Flüchtlingskrise, dass man auch immer wieder dann die Herausforderung dann hat, Menschen, die nochmal eine ganz andere Leidgeschichte erfahren haben, von der Seite her. Aber ich muss an ein Gespräch denken, das ich mit einem Iraner hatte, der aus dem Iran nach Paderborn kam, um zu promovieren. Ein ausgebildeter Imam, der an unserem Institut, an der Uni für komparative Theologie promoviert hat. Es gibt interessante Doktorthemen. Er hat Aspekte der muslimischen Theologie mit der römisch-katholischen Theologie verglichen. Das war seine Doktorarbeit. Sehr interessantes Phänomen, was er dann so gemacht hat. Aber er schaute mich dann irgendwann an, wir begegneten uns im Kindergarten, unsere Kinder waren zusammen in einer Kindergartengruppe, sagte zu mir, Jürgen, ich suche Leute, mit denen ich über den christlichen Glauben reden kann, aber ich finde keine. Er promoviert unter einem katholischen Professor an einer Universität, in einer katholischen Stadt. Und er sagte, ich würde mich gerne mit dir treffen und über den christlichen Glauben reden. Er sagte, ich soll, wenn ich fertig bin mit meiner Promotion, werde ich abrahamitische Religion, heißt das bei uns, Christentum, Judentum und so, auch unterrichten in Qom, im Iran. Und dafür will ich hier den christlichen Glauben kennenlernen. Ich möchte doch weitergeben, was der christliche Glaube wirklich beinhaltet. Und so treffen er und ich uns und wir sitzen an der Uni oder haben uns an der Uni im öffentlichen Raum da getroffen. Zumindest kommen wir über Gott und die Welt ins Gespräch. Und interessanterweise muss ich mit ihm nicht einmal darüber diskutieren und nachdenken, dass es Himmel, Hölle gibt, Engel, Dämonen. Dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen. Dass es Dinge gibt, die um uns herum passieren, die einen maßgeblichen Anteil an unserem Leben haben, die wir aber nicht einfach so fassen können. Ich kann nicht aus der Tür rausgehen und all diese Dinge dann sagen, sodass ich das wahrnehme. Ich will das auch gar nicht alles, was da um dich herum so passiert. Aber ich muss mit Menschen aus diesen Kulturkreisen gar nicht darüber diskutieren, dass es Glaubensüberzeugungen gibt, auf denen wir uns zutiefst verlassen und berufen und dass es eine Welt um uns herum gibt, die auch gar nicht so direkt greifbar, fassbar, messbar ist. Wir sehen uns selber oft in Deutschland und in der westlichen Welt als so aufgeklärt an und merken, dass wir vieles gar nicht erklären können und dass wir da auch in einer Spannung leben, dass wir gar nicht alles erklären können. Wir leben auch selbst, jeder von uns, dass wir gar nicht alles erklären können. Und in manchen Bereichen ist das für uns überhaupt kein Problem anzunehmen, aber sobald es zu Gott kommt, haben wir damit Schwierigkeiten. wenn ich an diese Gespräche mit dem Mohammed denke, dann habe ich gemerkt, wie jemand einfach auf der Suche war, weil er gemerkt hat, da gibt es etwas viel mehr, als was ich erklären kann, was ich wahrnehmen kann. Wir sind den Angriffen Satans ausgesetzt. Vergessen wir das nicht. Du und ich, wir erleben das in unserem Alltag. Petrus beschreibt es an eine Christenheit, die verfolgt wird, die schwer verfolgt wird. Und in der ersten Christenheit, da gab es keinen geschützten christlichen Rahmen, keine Religionsfreiheit in dem Sinne. Und dann schreibt Petrus, dass Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. An Menschen, die verfolgt werden, weil sie Christen sind, die Leid erleben, weil sie Christen sind, die verstoßen werden von ihren Familienmitgliedern, weil sie an Jesus Christus glauben. Und für Petrus gehört es dazu, dass das von Satan kommt. Du und ich, wir sollten nicht verwundert sein, dass Dinge in unserem Leben passieren, die wir nicht einordnen können. Denn das Leben und das Leid, was Hiob erlebt, erlebt er gerade, weil er fromm ist, weil er gottesfürchtig ist. Das ist der Grund, warum er all dieses Leid auch einfach durchstehen muss. Und Satan attackiert Hiob und Gott lässt es zu, einfach mitten in diesem Ganzen, weil er Gott fürchtet. Und es wäre ja das eine, wenn wir an dieser Stelle stehen und sagen würden, ja, ist ja gut, dass oder es wäre ja schön, wenn wir einfach nur, oder es ist ja schon schlimm genug, so rum gesagt, dass wir mit Vers 12 einen Einblick bekommen, dass Gott sagt, du kannst alles von Hiob anfassen, aber nicht ihn selbst. Fasse nicht Hiob an. Und dann sterben alle seine Kinder. Sein Reichtum wird geraubt. Das ist, was dann von Vers 13 an beschrieben wird. Und dann ruft Hiob aus in Vers 20 und 21. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid, schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen und nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Und dann kommt Kapitel 2, dass Satan und Gott sich nochmal treffen. Und dass Hiob daraufhin persönlich angetastet wird. Aber er darf nicht sein Leben verlieren. Das heißt, Hiob wird schwer, schwer krank, gesellschaftlich ausgestoßen. Aber diesmal trifft es Hiob direkt persönlich, an seinem eigenen Leib. Und seine Haltung bleibt, der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn. Was für ein Ausruf des Vertrauens. Wenn ich das, was ich vorhin auch sagte, so sehe im Leben meines, oder gesehen habe im Leben meines Cousins, der sich dessen einfach bewusst war, der so manches Mal mich anschaut und sagte, ey Jürgen, gerne würde ich auch Theologie studieren, so wie du es machst. Sagte, Medizin ist ja so das eine, aber so das Ganze, was da mit dahinter steckt, woher kommt das Leben und Gott hat uns das Leben geschenkt. Also all diese Fragen über Glauben und Gott, die dann schon viel mehr ja, philosophischer Natur schon fast sind, das hat ihn bewegt, hat ihn interessiert. Es sollte nicht sein. Aber was er mir vorgelebt hat, ist, dass seine Hoffnung in Gott geruht hat. Und was ich von Hiob hier lese und sehe, ist, dass seine Hoffnung schlicht in Gott ruht. Die gesamte Debatte, die Hiob in den nächsten Kapiteln durchführen wird, bis Kapitel 38 durch, bis Ende von 37, ist eine Auseinandersetzung mit seinen Freunden, die sagen, Hiob, du leidest, weil du gesündigt hast. Das ist das theologische oder die Glaubensüberzeugung, dieses Paradigma, was hinter Hiobs Diskussion mit seinen Freunden steht. Seine Freunde gehen klar davon aus, du kannst nur Leid erleben, weil du gesündigt hast. Und wenn du sagst, dass du leidest und gerecht bist, dann passt das nicht zusammen, Hiob, sonst würdest du nicht leiden. Die von Gott gesegnet sind, denen geht's gut, die sind gesund. Du bist nicht gesund. Ergo, du musst gesündigt haben. Was mir Angst macht, ist, dass ich viel zu viel von dem heute immer noch höre in Predigten. Und wenn das Leben so endet wie bei meinem Cousin, was hat er falsch gemacht? Rein gar nichts. Rein gar nichts. Wir sollten nochmal neu über die Theologie nachdenken. Und was mir Hiob hilft, ist eines. Hiob kämpft bis zum Ende dafür, dass er mit seinen Freunden streitet und diskutiert und sagt, ihr könnt mir alles vorwerfen, aber nicht, dass ich gesündigt habe. Ich bin nicht der Heilige und Perfekte, ich habe Buße getan. Aber eines ist, es gibt keine Sünde, für die ich nicht bereit bin, Buße zu tun. Also Hiob sagt nicht, ich bin sündlos, ich bin kein Jesus, ich bin kein Messias. Er sagt selber, ich habe für meine Sünden, ich habe sie bereut, ich habe Buße getan. Das sagt Hiob. Sein Punkt ist nicht, dass er nie gesündigt hat. Sein Punkt ist nur, es gibt nichts in meinem Leben, wofür Gott mich so strafen könnte, was ich nicht bereit wäre zu klären. Das ist, was Hiob immer wieder betont. Und seine Freunde sagen, Hiob, wie vermessen kannst du eigentlich sein, dass du immer noch darauf beharrst, dass du gerecht bist, dass du vor Gott aufrichtig lebst, wenn du doch so leidest. Und er sagt, man hat mir alles genommen. Meine Kinder sind weg, mein Reichtum ist weg, die Freunde wenden sich von mir ab. Meine Frau sagt, sage Gott ab und stirb. Aus der gleichen Sicht heraus, Hiob, du kannst nicht gerecht sein, sonst erlebst du doch, sonst würdest du das nicht erleben. Und Hiob sagt, ich habe nicht gesündigt. Gott, warum? Und ich freue mich, dass Gott Hiob nachher anschaut und sagt, Hiob, lass uns reden. Hiob, du hast mit mir gerungen, du hast Fragen an mich gestellt. Du hast es nicht akzeptiert, dass das Leben so war, wie es ist. Und du hast es einfach nicht annehmen wollen. Und du hast gemeckert, du hast geschimpft, aber an eines hast du immer festgehalten. Die Überzeugung stand, ich habe nicht gesündigt, da ist nichts. Egal, was die Freunde ihm auch einreden wollten, er stand da und sagt, mein Erlöser lebt und es gibt nichts, was ich mir an der Stelle vorwerfen kann. Es gibt Lebenserfahrungen, da nimmt man uns alles. Und das Letzte, was einem bleibt, ist die Wahrheit und die Aufrichtigkeit vor Gott. Und Hiob war nicht bereit, das, was er noch zuletzt hatte, auch noch loszulassen. In einer ganz abgespeckten Version, in einer viel kleineren Version, hat das ein anderer Cousin von mir erlebt. Der sitzt auf einmal auf einer Polizeiwache, vorgeladen von der Polizei, für einen 1000, ich weiß gar nicht wie viel, Zehntausende Euro von Betrug. Und er wusste nicht, wie ihm geschah. Auf einmal sitzt er dort und hat eine Anklage gegen sich in Berlin. Und er versteht die Welt nicht mehr. Die Beweise werden gegen ihn vorgelegt. Es gibt eine Firma, die in seinem Namen gegründet, eine Postkasten, eine Wohnung auf seiner Adresse. Und er denkt sich, er ist musikalisch zu dem Zeitpunkt viel gemacht, Technik und so. Equipment wurde online verkauft in seinem Namen. Das Geld wurde kassiert, er hat nie was. Das Geld wurde kassiert in seinem Namen und so weiter. Nie was wurde verschickt. Natürlich kommt es dann irgendwann zur Anzeige, es wurde größer. Sie haben meinen Cousin ausfindig gemacht. Und irgendwann stand die Kriminalpolizei vor der Tür. Die Beweise waren erdrückend. Es war seine Unterschrift. Und er stand nur da und schaute die Polizisten an und sagte, ich habe damit nichts zu tun. Und dann fragte irgendwann mal ein Polizist ihn, am Ende kam es heraus, sie haben es aufdecken können, woher es kam und so weiter, haben ihn, wer genau verurteilt wurde, das war nicht so, das weiß ich gar nicht, aber klar war nur, er war es nicht. Aber da stellte man dem Polizisten eine Frage, dem leitenden Beamten. Warum haben sie den Fall nicht weiter verfolgt? Sie hatten doch denjenigen, der es war. Weil es war tatsächlich seine Unterschrift. Der Polizist sagte nur, ich habe dem jungen Mann geglaubt, auch wenn alles gegen ihn sprach. Und er saß nur da und sagte, ich kann nichts sagen. Und dann fing sie an, darüber nachzudenken. Stimmt, ich habe mich da mal beworben auf eine Stelle, wo ich dieses Post-Ident-Verfahren mitbringen sollte. Also dieses, wie man ein Konto eröffnen kann und so weiter. Und er hat es nicht gemerkt, wie der Umschlag ausgetauscht wurde, wo seine Unterschrift drin war. Und plötzlich wurde eine ganze Firma und ein ganzes Ding in seinem Namen aufgebaut. Und alle Beweise, es war seine Unterschrift, alles. Es war einfach nur ein Polizist, der nicht geglaubt hat, dass der junge Mann das gemacht hat. Und das Letzte, was er sagt, ich konnte keine Beweise bringen. Ich konnte nur sagen, ich war es nicht. Und all dem sagte auch mein Cousin. Und ich meine, das ist doch sowas von klein im Vergleich zu dem, was Hiob erlebt. Ich weiß, dass ich nichts Falsches getan habe. Ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß, ich ruhe in Gott. Der Glaube schenkt uns da eine ganz neue Kraft, eine ganz neue Perspektive, eine ganz neue Dimension, einen Blick für die Wirklichkeit. Ein Hoffen, nicht als ein vages Bangen, sondern als ein festes Bekenntnis. In der Apostelgeschichte gibt es eine Aussage, die ich wunderschön finde, und ich bin darüber das erste Mal in einem Lied gestolpert. oder in einem Gedanken gestolpert im Englischen, auf Deutsch so ungefähr der Gedanke, dass der Tod Jesus nicht halten konnte. Der Tod kann Jesus nicht halten, weil die Gerechtigkeit Gottes ins Totenreich kehrt und da keine Anhaltspunkte sind, warum er tot bleiben soll. Und nach 3 Tagen muss er auferstehen. Nach 3 Tagen muss er auferstehen, weil er nicht tot bleiben kann, weil er gerecht ist, weil Gott ihn auch auferweckt. Hoffnung, nicht als ein vages Hoffen, sondern Hoffnung nicht im Sinne von, wir saßen gestern mit Karzlex zusammen und wir mit unseren Kindern, 7 Kinder auf einen Haufen, ist schon interessant. Und man sieht so, wie Kinder da sind. Und aber nicht so ein Hoffen, werden wir vielleicht schwanger werden können, wenn man das gar nicht genau weiß. Ich meine, ich musste meine Frau falsch anschauen und sie war schwanger. Das ist mal unser Problem gewesen. Andere Leute haben da richtig langes Warten und Bangen. Klappt das? Und die Situation war, das ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Was die Bibel viel eher spricht, wenn sie von Hoffen spricht, ist, die Wehen haben eingesetzt, das Kind kommt. Es kommt. Das kann man nicht mehr stoppen. Das passiert. Unsere Hoffnung in Jesus Christus, unsere Hoffnung in unser Vertrauen auf Gott, unsere Hoffnung mit Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das ist ein anderer Ausruf von Hiob, aber auch dann in Hiob Kapitel 1, 21, der Herz gegeben, der Herz genommen. Diese Hoffnung, das ist die Hoffnung, auf die wir uns berufen können und berufen dürfen. Und ich weiß, dass der Moment kommen wird, da werde ich mit meinem Cousin zusammen dastehen und Gott loben und feiern. Denn die Zusage Gottes ist nicht einfach nur ein Hoffen, wir sind irgendwo bei ihm im Himmelreich, sondern das Grab wird leer sein, wie bei Jesus. Und er wird auferstehen mit einem neuen Leib, ohne Krebs. Das ist diese Zusage Gottes, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Unsere Hoffnung ruht in Gott, der uns zugesagt hat, der Tod ist besiegt, der letzte Feind des Menschen. Ich feiere das Leben, ich feiere nicht den Tod. Der Tod ist niemals unser Freund. Unsere Hoffnung hat einen Namen bekommen in Jesus Christus und eine Perspektive, die selbst zu Hiobs Zeit noch nicht klar ersichtlich war. Lasst uns das niemals vergessen, wenn wir zurückschauen an einen Tag wie heute, auch dem Ewigkeitssonntag, dass wir eine Perspektive haben des Lebens. Lasst uns das niemals vergessen, selbst wenn die Stürme um uns herum toben. Und damit möchte ich abschließen mit diesen Gedanken, dass wir es, mit 4 Gedanken, dass ich einfach sagen möchte, in einer ganz praktischen Hinsicht, zu sagen, wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass um uns herum mehr passiert, als wir sehen. Aber Gott sieht es. Gott weiß es und Gott hat das auch nicht verliert das auch nicht aus den Augen und er ist auch nicht überrascht von nichts in dieser Welt. Lasst uns nicht aus den Augen verlieren und lasst uns nicht in der Haltung leben, dass das Leben immer ruhig und gut laufen muss. Es wird unruhig. Und ja, manches Mal sind wir wie ein Segelschiff, wo wir manches Mal nur die Segel komplett loslassen können. Also ich bin überhaupt kein Segler und ihr seid viel näher an der See dran, als ich es in Paderborn bin. So, ne? Richtung. Ja, also vielleicht hat jemand mit Segeln einen viel besseren Einblick als ich. Aber eines habe ich mal gehört, dass Leute sagen, wenn der Wind zu sehr tobt, dann muss man alles loslassen, die Taue loslassen, damit das Segel nicht reißt. Klingt für mich verständnisvoll. Also kann ich nachvollziehen. Wenn man einfach versucht, mitten im Sturm die Segel weiter voll gesetzt zu halten, irgendwann reißen die Segel, das halten die gar nicht aus. Also was machen erfahrene Segler? Die lassen die Segel einfach los und lassen sich treiben im schlimmsten Fall. Manchmal mag das Leben tatsächlich so sein, wo wir nur noch loslassen können. Weil das Leben so rau ist. Und dann kommen die Momente wieder, wo wir merken, der Sturm legt sich langsam, wir können die Segel wieder einholen, neu setzen und mutig weiter voran. Aber das Leben ist manches Mal diese raue See. Aber letzten Endes weiß ich mich wie Hiob getragen von Gott mitten in dieser rauen See, weil er selbst der Schöpfer alles Seins ist. Erwarte unruhige Zeiten und geh mutig weiter. Und dann aber auch letztens wie bei Hiob, wo findet deine Seele Ruhe? Hiob konnte das ganze Leid durchstehen, durchringen, weil er nicht auf sich und seine Freunde geschaut hat, sondern weil er von sich selbst weg, weil er sich nicht selber ins Zentrum des Lebens gesetzt hat, sondern weil er seinen Blick auf Gott gerichtet hat. Weg von sich, hin zu Jesus Christus, hin zu dem, der all den Leid kennt, den du erlebt hast und all den Leid kennt, den du selbst verursacht hast. All das Chaos, all die Sünde, die du selber getan hast. Aber Christus ist nicht nur am Kreuz gestorben für das, was du getan hast, sondern auch für das, was dir angetan worden ist. Auch für die Auswirkungen der Sünde. Wo findet deine Seele Ruhe? Jesus Christus kann es in allem total nachvollziehen, absolut vollkommen nachvollziehen, was du erlebst und erlebt hast. Und in dem Rahmen sagte die Frau von dem Motorradfahrer zu einem Freund von mir, der ihr vor kurzem begegnet ist, sagt, das ist interessant. Aber seit dem Unfall erlebe ich mich von Gott getragen in einer Art und Weise, wie ich es zuvor noch nie erlebt habe. Ja, ich vermisse meinen Mann. Ende 20, verwitwet, drei kleine Kinder, vor kurzem ins erste Haus gezogen, in das eigene Haus gezogen. Sagt sie, aber ich weiß, dass ich getragen bin, weil ich eine Gemeinschaft von Menschen um mich herum habe, weil ich weiß, dass ich mit Gott reden, beten kann, weil ich Gottes Wort habe. Und das ist mein letzter Gedanke, ganz praktisch. Halt dich fest auch an der Gemeinschaft, am Gebet, an Gottes Wort. Bleib in der Gemeinde, flieh nicht, lauf nicht, lass dich tragen. Weinet mit den Weinenden. Trag die Lasten miteinander. Ich habe diese Predigt bei uns in der Gemeinde begonnen, weil ich den Eindruck hatte, dass wir als junge Gemeinde zu sehr den Bezug zum Leid verlieren. Verständlicherweise ist es nicht so nah dran, weil man weniger Beerdigungen hat. Ich habe mehr Hausbesuche im Krankenhaus, weil Kinder geboren werden, als umgekehrt natürlich. Das ist Teil unserer Geschichte. Aber was ich auch erlebe ist, manches Leid siehst du nicht. Sieht die Gemeinde nicht. Die Fehlgeburten, die bei uns in der Gemeinde sind, sieht die Gemeinde nicht. Aber wir brauchen eine Sensibilität für eine Welt, die unsichtbar ist. Und die manche Menschen dann auch einfach verzweifelt zurücklassen. Und wo wir aber Mutmacher sein dürfen. Weil der Tod Christus nicht halten konnte. Amen.